Ich habe heute das AMC Hackers Mitglied Yannick zu Gast. Yannick hat mit 16 seine Ausbildung abgebrochen, wurde schief angeschaut, wollte zur Bundeswehr, wurde abgelehnt, hat alles dafür gegeben, doch zur Bundeswehr zu kommen und ist dann nach seiner Bundeswehr nochmal zur Schule gegangen und hat parallel sein FBA-Business aufgebaut und das mit einigen Tiefen. Also wir haben Stories hier im Podcast, da geht alles sofort steil bergauf, das sind die Hero-Stories. Damit können sich aber nicht so viele identifizieren und die Story von Yannick macht es umso spannender und Yannick beweist, wie sehr es wichtig ist, dass du Vollgas gibst, dass du nicht den Kopf in den Sand steckst und dass du immer alles gibst und an dich glaubst. Und Yannick hat es geschafft, sein Business erfolgreich zu machen mit seinem Co-Founder Philipp und nimmt uns mit auf seine Geschichte. Ich fand es extrem spannend, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Ich spreche heute mit Yannick. Guten Tag Yannick, wie geht's dir?
Hi Philipp. Mir geht's gut. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Es ist ein besonderer Tag für mich. Ist nicht lange her, da haben wir ganz andere Zeiten durchlebt. Und ja, es ist ein kleiner Ritterschlag heute. Ich freue mich, den Zuhörern Einblick in unsere Geschichte zu geben. Und lass uns loslegen.
Ja. Ich glaube, ihr habt eine relativ spannende Story, die nicht nur bergauf ging, richtig? Also ihr habt einige Niederschläge gehabt und einige negative Erfahrungen, die nicht nur positiv waren, ne?
Absolut, absolut. Also seit etwas über einem Jahr grüßen wir jetzt von der Sonne und es dreht sich in die schöne Richtung. Aber ja, also wir fangen mal, sage ich mal, vorne an. Also wann?
Genau, lass uns mal chronologisch durchgehen.
Genau.
Du hattest ja geschrieben, beziehungsweise hast du mir da schon eine kleine Summary geschickt vorher. Ihr habt 2018 angefangen. Ich würde aber mal sagen, lass uns mal so ein halbes Jahr, bevor ihr angefangen habt, reinstarten. Wie kam überhaupt der Gedanke?
Ja, also ich habe mit 16 noch vielleicht ein Jährchen zurück meine Ausbildung damals abgebrochen. Echt unzufrieden da gefühlt. Das war Industriemechaniker, also in der Werkstatt. Und da war schon so ein Gefühl in mir, boah, ich kann das nicht die nächsten 40 Jahre machen. Irgendwas hat sich da in mir gewehrt und habe die dann, wie gesagt, abgebrochen. Damit bin ich natürlich, komme vom Dorf, schon auch aufgefallen. Das war jetzt nicht so selbstverständlich, dass man eine Ausbildung abbricht. Danach haben für mich in Anführungszeichen ja schwere Zeiten begonnen, wirklich auch schwer. Ich war stark übergewichtig, habe mich auch nicht gut gefühlt und nach dem Abbruch der Ausbildung stand ich dann natürlich erstmal da und habe da zum ersten Mal angefangen, mir Gedanken über mich und meine Zukunft zu machen. Bin dann auf die Idee gekommen, mich freiwillig zur Bundeswehr zu melden, ja, um mich zu finden, so meine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und auch da gab es den nächsten Tiefschlag. Ich wurde erstmal ausgemustert, weil ich zu fett war.
Nee,
krass. Tatsächlich, ja.
Also du hast dich schon freiwillig gemeldet. Eigentlich haben darauf die wenigsten Bock. Du meldest dich freiwillig und dann wirst du nicht genommen.
Genau. Und T4 hieß das dann so unter Vorbehalt. Also bei der Bundeswehr haben mir gesagt, du hast jetzt 6 Wochen Zeit, um 12 Kilo abzunehmen. Dann musst du dir das bitte ärztlich bestätigen lassen. Und dann kannst du 3 Monate später zum 1.10. auch anfangen. Und ja, ich habe es nicht ganz geschafft mit den 12 Kilo, habe offen mit meinem Arzt damals drüber gesprochen, werde ihn jetzt nicht namentlich erwähnen, aber er hat mich ein paar Kilo leichter geschrieben auf dem Attest und hat gesagt, du schaffst das schon, Junge, bleib dabei. Und zum Antritt, zum 1.10. damals, musste ich dann das Gewicht natürlich haben, weil man wird wieder gewogen, hat gepasst. Das war dann auch
wie lange so war das dann von dem Start der 6 Wochen bis zum 1.10.? Also es war ja nochmal dann mehr
drei
Zeit.
Drei Monate.
Alter, also du hast 12 Kilo in 3 Monaten abgenommen. Ja, das ist schon, also 12 oder sagst du 10 sein. So.
Ja, das war schon kernig. Das ist auch nicht gesund gewesen. Also 14 Stunden musste ich schlafen. Sehr radikal, also keinem zu empfehlen, so schnell so viel Gewicht zu verlieren. Und das hat dann aber funktioniert. Um jetzt nicht weiter auszuufern, am Ende von 150 Rekruten, die angefangen haben, gab es 15, die wirklich alle Ausbildungsinhalte mit Bravour bestanden haben. Ich war einer von den 15. Der Ausbilder hat damals zu mir gesagt, Hoffmann, ich weiß gar nicht, warum Sie hier dabei stehen, sind mir nie aufgefallen. Ich sage, ja, mein Ziel war nicht der Beste und nicht der Schlechteste zu sein, dann wird an mir kein Maß genommen. Ich wollte hier unauffällig in der Mitte verbleiben. Und war so ein Rat, den mir ein anderer Soldat damals gegeben hatte. Und da, ja, war eigentlich das erste Mal so das Gefühl, dass wenn man sich ein Ziel setzt und bereit ist, daran zu arbeiten, was für zu tun, dass das funktionieren kann. Und das war rückbetrachtet, auch ein Jahr war ich dann bei der Bundeswehr, echt eine prägende Zeit für mich. Da habe ich viel über mich gelernt. Eine Parallele, die ich da heute zu auch der Hackers-Community sehe, da kommen alle zusammen. Also vom Hauptschüler bis zum Akademikersohn, bis immer von der Straße oder Immigranten oder sonstiges. Und alle haben eigentlich ein Ziel, das irgendwie zu Ende zu bringen oder für sich weiterzukommen. War schon eine spannende Zeit. Genau.
Krasse Story. Ich finde, das zeigt aber nochmal, was man alles bereit ist zu machen, wenn man den Pain hat. Also hättest du jetzt, glaube ich, nicht diesen Pain gehabt, mit Ausbildung abgebrochen, du bist im Dorf, du wirst so ein bisschen dafür schief angeschaut, dass du abgebrochen hast. Du hast keinen Bock gehabt, es dir zu geben, dass du nicht bei der Bundeswehr genommen wirst, wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Deswegen bist du all in gegangen und hast bist jede extra Meile gegangen, die nur möglich war, ne?
Das war natürlich auch hopp oder top für mich. Wenn das nicht klappt, dann hätte ich da wieder gestanden und natürlich auch mit einer abgebrochenen Ausbildung. Wenn jemand irgendwas gar nicht fühlt, ey, dann ist das völlig fein. Es ist aber nicht die beste Eintrittskarte, um in die nächste Ausbildung zu kommen. Das muss man schon klar sagen.
Ja.
Und ja, war eine super Zeit, sehr viel gelernt, meine Grenzen kennengelernt. Jeder sagt, glaube ich, jeder Soldat damals bei uns, da war es noch richtig hart und wir wurden noch richtig gestriezt und heute, die müssen ja nichts mehr machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da geknebelt wurden, aber Schlafmangel war auf jeden Fall ein Thema. Wenn man nach Biwak nach Hause kommt, dann wird nachts noch bis um eins Gewehr geputzt, dass man dann irgendwann mal schlafen gehen kann. Hab da schon angefangen, viel mit Persönlichkeitsentwicklung mich auseinanderzusetzen. Ich bin dann zur Luftlandebrigade nach St. Louis gekommen, weit weg von mir, 400 Kilometer. Und ja, man denkt dann so, oh geil, Fallschirmjäger, krass. Und faktisch saß ich die ersten 3 Monate allein in der Wäschekammer und hab die Wäsche angenommen. Und das war erstmal so, ja, da kommen erstmal die Neuen hin oder Strafsache. Ich habe da wie immer einen sehr guten Job gemacht, habe mir Mühe gegeben. Ich habe die Zeit sinnvoll genutzt. Ich habe den ganzen Tag gelesen und einen Liegestütz gemacht. Ich hatte da immer noch ein bisschen Übergewicht auf den Rippen. Ich war da für mich alleine in meiner Wäschekammer im Keller und wurde dafür bezahlt, Bücher zu lesen. So habe ich es gesehen.
Geil, richtig geil. Was hast du da so gelesen? Was hat dich da am meisten geprägt in der Zeit?
Eckhart Tolle, tatsächlich, habe ich mich viel mit beschäftigt, weil ich da einfach mich auch ja, psychisch noch nicht so gut und gesund gefühlt habe, habe ich damit viel Zeit verbracht. Und dann ging das so los mit, ja, Christian Bischoff waren so erste Berührungspunkte.
Ja, ja, okay.
Da ging das so rein und das hat sich, war immer eine Stütze für mich, muss ich sagen. Das hat mir immer Halt gegeben, ja, andere Gedanken in meinen Kopf reinzulassen, andere Sichtweisen.
Ja. Finde ich voll geil, diese Ansicht zu sagen, hey, ich habe zwar einen Job, den ich gerade nicht so feiere, ich mache ihn, um mich selber zu finden und ich nutze die Zeit, in der ich Zeit habe, Bücher zu lesen oder Hörbücher zu hören. Das denke ich mir jedes Mal bei LKW-Fahrern, die haben ja so viele Stunden in ihrem Truck, die können so stundenlang Hörbücher hören, das ist unfassbar.
Ja, stimmt, stimmt.
Und also wenn sie halt eben da raus wollen, wenn sie sagen, hey, ich bin happy, dann können sie sich auch Romane reinziehen im LKW, aber wenn du Bock hast oder du willst da raus, dann hörst du deine Persönlichkeitsentwicklung oder Businessbücher den ganzen Tag an.
Ja, und witzig war dann, ich habe die Sache gut gemacht, wie man das bei der Bundeswehr beigebracht bekommt, ordentlich und stringent seine Sache durchzuziehen. Und dann hat ein anderer, der eigentlich schon ein paar Dienstgrade über mir war, Scheiße gebaut und der wurde dann in die Wäschekammer strafversetzt und ich kam in die Waffenkammer. Und da hat man eigentlich, ich sag mal, eine dicke verschlossene Stahltür und ist mit seinem Vorgesetzten den ganzen Tag allein. Wir hatten einen Beamer und eine Playstation und ja, den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Geil. Also Stress hatte ich da dann nicht. Trotzdem hätte man auch ja noch viel Aufstiegsmöglichkeiten gehabt. Also wenn man da seine Sache gut macht, war eine tolle Zeit. Für mich, muss ich sagen, war klar, ich werde nie in den Krieg ziehen. Das war von vornherein klar, auch wenn ich das so nicht gesagt habe, ich würde nicht auf jemand anders schießen, dafür bin ich zu sehr Pazifist, das kann ich nicht verantworten, wenn ich nicht weiß, was dahinter steht, aber es war eine tolle Zeit und ich sage auch jedem, der mal struggelt oder gerade nicht weiß, wohin mit sich, in FSJ oder Bundeswehr, das ist oft, also ich habe wenige kennengelernt, die nicht rückblickend sagen, das war eine wertvolle Erfahrung fürs Leben.
Es ist zwar jetzt off-topic, aber es interessiert mich und ich glaube viele andere auch. Du hast es gerade gesagt, du willst nicht in den Krieg ziehen, aber kannst du das am Ende selber entscheiden, wenn du bei der Bundeswehr bist oder musst du dann, weil du eh schon da bist?
Ja, also das Gefühl war in mir. Ich habe jetzt nicht bei der Musterung gesagt, nein, das mache ich auf keinen Fall, weil man wird auch im psychologischen Gespräch gefragt. Und wenn jetzt, sage ich mal, wir haben ja gerade, sind wir umgeben mit solchen Themen wie Ukraine-Krieg und es bedroht uns jetzt wirklich hier, dann ist das nochmal eine andere Sache, das will ich differenzieren. Aber ich habe mich in dem Moment nicht dazu in der Lage gefühlt, jetzt nach Afghanistan zu gehen und ja wirklich gewaltsame Entscheidungen auszuführen, wo ich gar nicht weiß, was sind wirklich die Gründe dahinter. Also warum wird da Krieg geführt? Das wird jetzt etwas politisch, sage ich mal. Und wenn, dann muss ich mit vollem Herz dahinter stehen und das konnte ich nicht zu 100% verantworten, da ein Menschenleben zu beenden, wenn ich nicht weiß, ob es das Richtige ist. Ich glaube, unser Staat handelt immer im besten Sinne und ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich habe hier durchweg eine tolle Zeit, ich bin Deutschland für sehr vieles dankbar, viel Unterstützung, gute Bildung bekommen, nur ja, über ein Leben zu entscheiden, das möchte ich mir einfach nicht anmaßen.
Ja, klar, verstehe ich. Okay, krass. Gut, was ist denn dann passiert? Also wie kam dann der Switch zu Amazon?
Genau, danach habe ich mich noch bei der Bundespolizei beworben, Habe ich geschafft sogar, was für mich eigentlich zum Start undenkbar war, weil das nochmal von den Anforderungen ein Stück höher ist. Habe ich abgelehnt. In dem Moment, wo ich die Zusage hatte, hat wieder in mir ein Gefühl gesagt, boah, jetzt da am Flughafen, das ist es nicht. Also habe ich auch die Größe gehabt, da wieder auf das Gefühl zu hören und bin dann, weil ich auch nicht wusste, wohin, so richtig mit mir Fachabi Wirtschaft Verwaltung gegangen, weil ich schon so, ja, schon immer Bock hatte in diese Richtung. Und im Fachabi Wirtschaft Verwaltung haben wir erst mit Bitcoins nochmal gestartet, haben gutes Geld verdient, aber noch mehr verloren, haben gedacht,
Oh
wir werden
nein,
da
okay.
die nächsten Trader. Also Philipp und ich hatten schon ein paar Bitcoins unser eigen. Wir haben den ersten gekauft so für $600. Gerade sind wir ja im All-Time-High. Also da schaut man schon manchmal mit einem weinenden Auge zurück. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man nie lernt zu wirtschaften, also was hätten wir mit diesen 300.000 jetzt gemacht, wenn man ohne Fleiß oder wirklich krassen Einsatz so über Nacht plötzlich reich ist. Ich sag mal, dieses Lotto-Phänomen, ne? Wenn man nie lernt
Ja.
oder finanziell gebildet wird, kann das auch gefährlich werden. Und dann haben wir uns, ja, wir haben dann, wir dachten, wir wären die nächsten Trader, ne? Wir haben da im Chart mal ein Reverse Triangle angesetzt, zehnfach gehebelt und eine halbe Stunde später hat Stop-Loss gegriffen und das war's so. Also das
Ja, krass.
ging dann auch nach hinten los, ganze Ersparnisse da reingehauen, die wir uns so irgendwie ein paar Tausend angespart hatten. Und aus diesem, ja, Verlust, aus dieser Niederlage heraus haben wir dann mit FBA gestartet. Vorher hatten wir schon mal Berührungspunkte, aber ich würde sagen, noch nicht die Eier, so wirklich was Physisches anzufassen, jetzt wirklich Geld woanders hinzuschicken. Es ist schon nochmal ein anderes Level, zurück betrachtet. Und da ging es dann mit FBA los. Es war wieder dieses Gefühl, was gesagt hat, ey, wir. Das verbindet mich und Philipp auch stark. Wir wollten schon immer uns was Eigenes aufbauen. Und dann genau 2018, so parallel zum Fachabi, ging das dann mit FBA los.
Okay, und Philipp ist dein Co-Founder, hast du gerade im Vorgespräch schon gesagt.
Genau.
Hast du den im Abi kennengelernt oder kanntest du ihn vorher schon?
Philipp ist mein Co-Founder, aber mehr als das. Also er ist mehr als mein bester Freund. Wir sind seit oh, jetzt über 15 Jahren wirklich ganz eng beieinander, haben ein starkes Band. Gab vielleicht mal ein halbes Jahr, wo man etwas weniger zu tun hatte. Wir sind auch grundunterschiedlich, ganz andere familiäre Hintergründe, sind unterschiedlich aufgewachsen, aber schon immer sehr respektvoll und nah beieinander. Und ja, das ist mehr als eine Geschäftspartnerschaft. Also wir sind wirklich richtig, richtig gute Freunde.
Sehr geil, mega cool. Okay, dann habt ihr also nach dem Trading, nach dem Loss, sage ich mal, gesagt, ihr macht jetzt was Anständiges und habt euch mit der FBA beschäftigt.
Genau, so ging das Ganze los. Natürlich, also ich hatte, das hatte ich an Cash zur Verfügung mit so 3 bis 4.000. Da auch Grüße an meine Mama, die hatte für meine Hochzeit gespart. Ich habe gesagt, Mama, ich brauche das Geld, ich muss wieder was Neues starten hier.
Sie hat für deine Hochzeit
Ja,
gespart.
ja. Und ich habe gesagt, Mama, ich brauche das Geld, ich muss mit was anfangen. Es geht nicht anders.
Ich
So.
werde
Und
trotzdem heiraten.
heute kann ich sagen, alles gut, Mama. Ich verdiene wieder Geld. Ich kann mir eine Hochzeit leisten. Aber das waren natürlich krasse Momente. So, sie hat mir da trotzdem vertraut und meine Eltern, denen bin ich zutiefst dankbar. Die haben mir immer den Rücken gestärkt. In allen Situationen mir immer auch mit dem Abbrechen der Ausbildung sagst du, okay, am Ende musst du glücklich sein und deinen Weg finden. Und wenn du auch die nächsten 10 Jahre
Ja.
noch hier oben bei uns im Dachgeschoss wohnst, ist gar kein Problem. Immer Rückhalt bekommen und das, ja, es ist super wichtig, solche Menschen in seinem Leben zu haben. Das muss ich
Ja,
betonen.
Hammer. Habt ihr dann 3 bis 4K Startkapital pro Kopf gehabt oder zusammen?
Nee, ich. Wir sind beide dann kurzzeitig zur Post gegangen, haben Pakete geschubst. So, Philipp noch etwas länger als ich. Ich habe dann angefangen, noch als Freelancer zu arbeiten, damals in einem Startup in Köln. Habe ich weiß nicht, sagt dir noch Smart Entrepreneur Radio was von Matthew Mockridge?
Nee,
Das war
nee.
so Podcast, sage ich, der hat mit Podcast aufgehört, eigentlich bevor Deutschland mit Podcast angefangen hat. Das ist von Luke Mockridge, ein Bruder, auch stark in der Unternehmerwelt gewesen. Ich sag mal, vor diesem ganzen Hype hat er schon Exit hingelegt und da haben wir alle Folgen, haben wir uns reingezogen und in dem sein Buch. Damals habe ich eine Gründergeschichte gelesen von Hubertus und mit der konnte ich mich stark identifizieren. Hubertus hat auch ein digitales Unternehmen aufgebaut in Köln und dann habe ich ihm einfach geschrieben per Facebook richtig noch im Sie und ganz vorsichtig und habe gefragt, hey, kann ich mal einfach mal eine Woche vorbeikommen? Ist egal und wenn ich Teller wasche, ich will einfach, ist so eine interessante Geschichte, ich fühle mich damit angesprochen, schwere Zeiten in der Jugend und lauter solche Themen. Und habe mir stundenlang Kopf gemacht, wie ich das Anschreiben mache und schreibt einfach zurück, ja klar, komm vorbei. So. Und dann
Geil.
bin ich da nach Köln gescheißert. Philipp, mein Mitgründer, auch wieder dabei, hat die ganze Woche im Airbnb verbracht und dann immer gewartet, wenn ich abends heimkomme, was ich zu erzählen habe. Also auch da sind wir schon ganz eng zusammen immer aufgetreten. Und da habe ich dann ja im Support mitgearbeitet und habe so, sage ich mal, einen Freelancer-Cashflow schon mal aufgebaut, den ich dann jeden Cent sofort in das FBA-Business gesteckt habe.
Geil. Richtig nice. Dann steht auf der Agenda, habt ihr einen Businessplan geschrieben und dadurch KfW bekommen. War das der nächste Step? Also bevor ihr angefangen habt mit Produkten oder wart ihr schon live?
Da waren wir schon live, genau. Über Hubertus habe ich dann Niklas kennengelernt. Also Hubertus sagte, hey, ich habe hier einen in meinem Umfeld, der macht Amazon FBA, der kann dir mehr mitgeben als ich. Also da sieht man wieder, wie krass es, also was aus so einer Kleinigkeit dann entstehen kann. Niklas war schon ja größer im Amazon-Game und da habe ich den Draht gesucht, bin nach Leipzig gefahren, habe mich mit ihm getroffen, immer wieder die Gespräche gesucht. Und genau zu deiner Frage, wir waren da schon live, die ersten Produkte liefen an, aber auf einem ganz kleinen Niveau. Also es war ein Nischenprodukt, was wir heute noch haben tatsächlich, ist ganz cool, aber das macht so an die 10 Einheiten am Tag. Früher waren eher Ziel so 3 bis 4 und Niklas hat mir dann geholfen, hat gesagt, hey, so die Zahlen stimmen doch, es geht in die richtige Richtung. Ich helfe dir auch beim Businessplan schreiben und mit dem Businessplan bin ich dann zur Bank gegangen, habe das Ganze vorgestellt, natürlich auch mir viel Mühe gegeben, man muss da ja einmal die Hosen runterlassen, BWA zeigen, SUSA, die werden ja gut durchleuchtet und da gab es an keinem Moment Zweifel an der Sache, weil die Zahlen echt gut waren, es ging in eine richtige Richtung und sowohl die Bank als auch die KfW, also von Ersttermin bei der Bank bis Auszahlung oder Verfügung vom KfW-Geld waren das grob 8 Wochen, also das ging recht schnell damals.
Boah, das ist schnell, okay, krass. Ja. Also ihr hattet quasi ein Produkt online mit circa 10 Sales am Tag, ihr seid zu zweit, also es ist ein kleines Startup gewesen mit, sag ich mal, also sehr geringem Cashflow, aber das hat euch gereicht, den Proof of Concept zu zeigen, zur Bank zu gehen und dadurch dann eine 6-stellige Summe, sag ich mal, anzufragen.
Ja, genau so an der Grenze zu 6-stellig, genau. Startergeld heißt das ja, bis 125.000 kann man das ziehen. Die drücken dann nochmal ein bisschen rum, was wird wofür eingesetzt. Also die finanzieren dir dann nicht ihr Mitarbeiter oder solche Sachen. Das muss dann schon sehr warenfinanziert oder warenlastig sein. Genau, und in dem Bereich haben wir dann das Geld gezogen. Natürlich, in dem Moment, wo man den Schritt geht, muss man sich auch bewusst sein, das Geld muss dafür verwendet werden. Also
ja.
Dann nochmal abdrehen oder ich möchte doch nicht, ist dann nicht mehr möglich.
Ja, okay, krass. Und dann habt ihr den Kickstart gemacht und mehrere Produkte gleichzeitig rausgebracht oder was hat euch das Geld gebracht am Ende?
Genau, wir hatten schon vorbereitet weitere Produkte, hatten wir schon in der Pipeline, schon erste Testorder gemacht, das ging schon so langsam los und dann, ja, das war also Ende 2019 Businessplan geschrieben und dann Anfang 2020 ging das mit Corona los, was natürlich erstmal ein extremer Wachstumstreiber war. Also wir waren da im Sport-Freizeitbereich, Fitnessstudios machen zu. Das ging dann mächtig vorwärts. Also wir konnten uns kaum retten, wir hatten nur Out-of-Stock-Probleme und sind da, also rückbetrachtet war es natürlich ja mangelnde unternehmerische Weitsicht. Aber wenn man sich in diese Situation zurückversetzt, man hat jetzt Kapital zur Verfügung und einem wird die Ware nur so vom Tablett gekauft, dann geht man natürlich große Bestellungen ein, macht die Container voll. Wir haben da teilweise in 3-4 Monaten 2-3 High-Cube-Container hergeholt. So, da war schon richtig Masse, die wir im Lager hatten. Und dann, kommen wir zum unangenehmen Teil. Dann ging Corona los und es wurde intensiver. China ist ja sehr strikt in ihrer Corona-Politik gewesen, also teilweise Null-Covid-Politik. Das heißt, die haben einfach die Fabriken zugemacht. Dann hat man schon mal 5-stellig angezahlt, wartet man einen Monat, in der Zwischenzeit explodieren die Containerpreise, ihr habt das ja auch hautnah miterlebt, also 40 Zoll Container damals zwischen 3.000 und 5.000, da gab es Zeiten, da lag es zwischen 10.000 und 14.000 und da haut die ganze Kalkulation nicht mehr hin und dann steht man vor der Frage, ja, jetzt den Kopf in den Sand stecken, keine Option, was wäre das gewesen, wir hätten die Geschäftsbeziehung mit dem Hersteller verrammelt, also man kann nach der Anzahlung klar noch zurückziehen. Aber wir wussten auch, wir müssen ja sowieso weitermachen. Wir müssen das Geld verwenden und wir müssen auch die Tilgung für die KfW aufbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir letztendlich ja über ein Jahr, ich würde fast sagen anderthalb Jahre, unprofitabel die Ware drehen mussten. Dazu kam noch, dass in der Zwischenzeit viele Aggregatoren aufgekauft haben, die dann ja meistens erstmal den Marktpreis etwas drücken. Also die gehen dann in ihre bestehenden Sourcing-Prozesse rein, bestellen direkt vielleicht 20.000 Artikel, da können wir nicht mitspielen. Und dann fällt so ein Preis auch mal von, ich sag mal, VK von Preisniveau von 30 auf 22, 23 und mit den ganzen gerade genannten Punkten ist es dann schwierig für einen kleinen Seller dort mitzuhalten.
Okay, das heißt also am Ende des Tages, die Containerpreise haben sich verdoppelt. Dadurch habt ihr aber, ihr konntet den Preis nicht erhöhen, ihr habt ihn sogar senken müssen, also höhere Einkaufspreise und niedrigerer Verkaufspreis. Und damit ihr über Wasser bleiben könnt, genau, und richtig, den Cashflow drin behaltet, seid ihr das Risiko eingegangen zu sagen, hey, wir verkaufen unprofitabel, damit wir die Zinsen und die Tilgung bedienen können und dass sich unser Geld weiter dreht.
Wir haben uns
Zeit verschafft. Es dreht sich ja weiter, es dreht sich nur, genau, ihr habt euch Zeit verschafft. Okay, krass, also sehr interessant.
Aber das ging natürlich nicht bis ins Unendliche. Also nach anderthalb Jahren waren wir streng genommen zahlungsunfähig. Also da war kein Geld mehr übrig. Wir haben ja eben von einer grob sechsstelligen Summe KfW gesprochen. Ein Jahr haben wir mit knapp minus 60.000 abgeschlossen. Das muss man erstmal verkraften. Und das hat auch mit uns persönlich einiges gemacht. Also mal jeder hat mal einen schlechten Tag oder auch mal eine schlechte Woche. Aber ein schlechtes anderthalb Jahre und wir bauen uns viele Excel-Tabellen, wir tragen tagtäglich unsere Deckungsbeiträge ein und wenn man da anderthalb Jahre rote Zahlen einträgt, macht was mit einem. Also ich habe in der Zeit die ein oder andere Knöschine durchgeknabbert in der Nacht, kann ich sagen. Ich habe auch, sage ich ganz transparent, ich habe auch einfach geheult. Ich dachte, das war's. Hey, wir haben alles verkackt, ich muss in die Privatinsolvenz, der YouTube-Algorithmus hat mir schon Insolvenzberater vorgeschlagen. Also da gab es echt dunkle Zeiten. Philipp, ich habe es eben erwähnt, ist mir eine ganz wichtige Person, hat mich angerufen, hat gesagt, Janik, ich habe gestern gedacht, ich brauche einen Krankenwagen. Ich habe eine Panikattacke gekriegt. Wir haben über anderthalb Jahre von 200-300 € im Monat gelebt. Philipp musste mit 10 € die Woche sich ernähren. So. Und wir haben wieder versucht, in neue Richtungen, Online-Shop, uns hat halt eine klare Linie gefehlt. Und da kommen wir dann zu, wo wir die wiedergefunden haben. Aber das, da will ich an der Stelle auch einfach mal sagen, da gibt es auch, schwere Zeiten, es kann mal alles, wir sind jetzt haben nur über Sachen gesprochen, die nicht in unserer Macht lagen, da komme ich gleich noch mal zu, wie wir das umgedreht bekommen haben, aber es kann auch, man kann auch einfach mal Pech haben, in dem Fall hatten wir trotzdem auch all die genannten, gerade genannten Punkte, das ist die eine Hälfte, die nicht in unserer Macht war, aber die andere Sache war auch unsere Nischenanalysen, die Art und Weise, wie wir unsere Margen kalkulieren, wie wir importieren, also an allen Ecken gab es ja auch Optimierungsbedarf und das ist natürlich der Teil, an dem es in unserer Hand lag und den darf man nicht außer Acht lassen.
Aber war das denn ein elementarer Anteil, also ist nicht der viel größere Anteil gewesen, das, was ihr letztendlich nicht verantworten konntet? Also die Sachen, die extern waren?
In der Situation ja, aber ich sage auch und ich sehe es ja, ich betreue ja mittlerweile auch einige Kunden, wäre es noch länger gut gegangen, wären die Probleme später gekommen. Also wir waren auch einfach nicht gut in SEO, in PPC. Wir haben nicht gut kalkuliert. Wir haben nicht unsere Margen maximiert. Wir haben sehr leichtfertig importiert und nicht immer 3, 4, 5 Angebote geholt. Also ja, du hast recht. Wahrscheinlich, wenn man es auf die Waage legt, waren das die schwerwiegenderen Themen. Es war einfach eine Krise, eine Pandemie. Das sind Dinge, darauf ist man erstmal nicht vorbereitet als junger Unternehmer. Aber das waren nicht die, die wir in der Hand hatten. Also da konnten wir nicht viel dran ändern.
Ja, okay, krass. Wie kam denn der Switch? Also wie habt ihr dann euch aus diesem Loch herausgebuddelt?
Ja, also wir haben...
Ich finde es krass, also ganz kurz nochmal erwähnt. Ja. Also ich finde es krass, auf der einen Seite seid ihr ja wirklich finanziell in diesem Loch. Und dann kommt dazu nochmal das Mentale, dieser mentale Pain, den man irgendwie durchgehen muss und dass du da irgendwie rauskommen musst. Und irgendwie, obwohl du gerade weißt, es läuft scheiße, hast du dann irgendwie noch den Pain und musst dich da rausbuddeln mental auch noch. Also das finde ich schon doppelt hart, ne?
Also ganz stark war natürlich, dass wir uns hatten, dass man nicht alleine damit war, weil es ist echt nicht einfach, dann immer klare Gedanken zu fassen, wenn man über lange Zeit in so ein, also jeder hat mal im Leben bestimmt mal schwere Phasen und weiß, wie schwer es ist, dann auch wieder zur Sonne zu blicken. Da ist es gut, wenn man gute Freunde, gute Familie um sich rum hat. Das ist schon essentiell. Und wir waren dann vor der Situation, wir hatten noch Rest 20.000 und natürlich hohe Umsätze, hohe, ich sag mal, Warenbestände führen natürlich auch zu hohen Umsatzsteuerzahlungen. Und wir hatten dann noch 20.000 übrig und hatten noch beim Finanzamt 20.000 € Schulden, das heißt plus minus null. Ich habe dann damals dem Logistiker noch 20.000 geschuldet, den angerufen, habe gesagt, Tom, so und so ist die Situation. Wir waren damals auch persönlich bei ihm. Johannes von Snox sagt ja immer, it's a people game, haben wir uns zu Herzen genommen, sind da hochgefahren, haben mal einmal mit ihm in Hamburg uns das Lager zeigen lassen, an der alten Pommesbude eine Linsensuppe gegessen mit ihm und ja, uns einfach mal kennengelernt und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Tom, ich kann es gerade nicht zahlen, du kannst dich drauf verlassen, ich stotter das ab, ich bezahle dir das jeden Monat, sobald irgendein Penny übrig ist, geht er an dich. Und er hat gesagt, erstmal aufrichtig, dass du dich persönlich meldest. Er hat da ganz andere Fälle, die einfach nicht zahlen, sich nicht melden oder sonstiges. Und hinten raus haben wir dann ihm auch jeden Cent natürlich noch bezahlt. Die Ware war schon bei uns. Er hatte seinen Soll erfüllt. Und dann, genau, kommen wir zur schönen Hälfte jetzt des Gesprächs. Dann haben wir in dieser Drucksituation wirklich, wir hatten keine Kohle mehr. Also wir haben Konkurrent gezogen. Wir hatten, wie gesagt, diese 20.000 noch. Haben mit dem Steuerberater das Gespräch gesucht. Der hat gesagt, er kann es ein Jahr schieben, wirtschaftet noch damit. Dann sind wir auf die Hackers aufmerksam geworden. Da auch nochmal Grüße an Ivan. Den habe ich damals verfolgt, weil ich erinnere mich, bei Snox hatte er nämlich auch einen Podcast, wo er auch über schwere Zeiten gesprochen hat. Auch 30.000, 40.000 in den Sand gesetzt. War auch nicht immer alles einfach in seiner Geschichte, in seinem Werdegang. Und habe ihn dadurch ja auch eine Verbindung zu ihm gespürt. Habe ihm gefolgt auf Instagram. Und dann bin ich über ihn auf die Hackers aufmerksam geworden. Und wir hatten eigentlich keine Kohle mehr, aber wir haben gesagt, hey, so alles oder nichts. Entweder wir gehen da jetzt rein und können da viel lernen bei den Hackers. Oder also wir kommen ja jetzt gerade so nicht weiter. Wir können es uns jetzt nicht herzaubern, das Wissen. Und sind dann bei den Hackers rein und mit dieser Drucksituation, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit den ja, verbleibenden 20.000, haben wir dann Gespräche gesucht. Einmal mit Michael, mit unserem Steuerberater. Der Steuerberater ist interessanterweise der Schwager vom Niklas, den ich anfangs erwähnt hatte, mein erster FBA-Mentor. So schließen sich die Dinge dann immer zusammen. Und unbedingt möchte ich da auch Malte erwähnen, der sich in den Calls immer die Zeit genommen hat. Wir haben uns dann natürlich auch ein bisschen reingedrückt in den Live-Calls. Bitte schaut mal bei uns drauf. So. Und Malte hat sich dann auch die Zeit genommen und mit mir einmal alle Listings durchgeschaut, geguckt. Wo kann was gehen, aber ganz klar muss man sagen, also dass wir sind jetzt so im August 22, in dem Moment, wo wir den Hackers beigetreten sind, also erstens mal muss ich sagen, ey, ich habe euch beim ersten Berührungspunkt fälschlicherweise in diese High-Price-Coaching-Schiene gesteckt, dachte so, jetzt will mir hier wieder jemand so ein 5.000-Euro-Coaching für ein paar Videos andrehen, als dann euer Türsteher Yannick im Erstgespräch gesagt hat, ja, ich weiß nicht mehr, wie jetzt genau die Preisstruktur ist, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber gesagt, so und so monatlich habe ich okay, ja, hier, take my money, let's go. So, da gibt's nichts drüber zu reden. Das sind wirklich faire Preise, die ihr da macht für das, was ihr abliefert. Und da muss ich ganz klar sagen, dass wir haben uns Tag und Nacht dann dahinter geklemmt. Also wir haben die Videos nicht nur mal geguckt, wir sind nicht nur mal in den Call rein, wir haben die studiert. Also ich habe hier zig Screenshots drauf, wo ich mir selbst Sachen notiere, wie was der Malte sieht, warum denkt er da so und so. Wir haben das gefressen, aber komplett.
Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich eins zu eins dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches bis hin zu deinem ersten Amazon FBA-Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf amy-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
Ich sehe da gerade irgendwie so eine Parallele zu der Zeit, als du bei der Bundeswehr ausgemustert wurdest, weil du zu schwer warst. Du bist da auch so alles oder nichts dann in deine Diät reingestürzt, hast wahrscheinlich, wer weiß was, wie viel Sport gemacht und dich an deine Ernährung hintergeklemmt und bist so voll all in gegangen auf dieses Thema, nur um das zu schaffen. Und jetzt genau das gleiche wieder. Du bist voll in der Patsche, du hast eine finanzielle riesige Herausforderung. Und jetzt gehst du wieder all in, gehst bei Hackers rein. Also nicht mal all in im Sinne von finanziell, weil es finanziell war ja schon quasi weg. Bis dann hast dich voll reingeschützt und voll dahinter geklemmt und wahrscheinlich genau wie du damals auf deine Ernährung geachtet hast, bist du dann dahinter gegangen, hast alle Videos nicht nur angeschaut, sondern studiert und bist in jeden Call rein und hast dir alles geholt, was du brauchtest, um erfolgreich zu werden.
Total. Wir haben uns direkt, ist genau richtig. Und da triffst du auch das richtige Gefühl, weil es fühlt sich ähnlich an. Und wenn man das jetzt so hört oder auch wie die Geschichte dann ausgeht, mag man sagen, ja, der ist dafür gemacht oder der kann das gut. Nee, das hat sich auch für mich scheiße angefühlt. Und das waren auch keine tollen Zeiten. Nur ich hatte den Mut, auf das Gefühl zu hören, ich will das unbedingt. Ich lasse mich da nicht von abbringen. Mhm. Und auch in der Zeit, wo wir eben beschrieben haben, so andere haben ja auch noch verkauft auf Amazon. Also wir wussten ja, es muss ja irgendwie funktionieren. Es haben ja jetzt nicht alle aufgehört, auf Amazon zu verkaufen, auch in Pandemie- und Corona-Zeiten. Also es musste ja gehen. Es musste ja scheinbar auch ein Teil an uns liegen, dass wir noch nicht gut genug waren. Andere haben auch eine Pandemie oder steigende Containerpreise und ihr Geschäft läuft noch. Klar, die haben einen längeren Atem, mehr Kapital oder sonstiges. Aber auch zu der Zeit habt ihr Awards verteilt, nehme ich an.
Ja. Warst du irgendwann an einem Punkt, an dem du kurz davor warst aufzuhören, an dem du wirklich dachtest, war das irgendwie ein Tag oder ein Moment, wo du sagst, yo, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich schmeiß das Handtuch?
Es gab Momente, wo wir dachten, wir sind schon über den Punkt hinaus, wo wir es noch in die richtige Richtung drehen können. Das ja, aber an Aufhören muss ich sagen, nein. Also das stand für uns nie zur Option. Wir hatten schon die Gespräche, wenn ich in die Privatinsolvenz gehen muss, weil wir es hier verzockt haben, dann starten wir das nächste Ding auf Philipp. Also,
krass.
Wir hätten nicht aufgegeben, auf keinen Fall. Wir wussten, okay, es gibt noch was zu lernen. Wir sind noch nicht an dem Punkt. Ich will hier nicht mit Kalendersprüchen oder irgendwelchen Bildern, aber jeder kennt es mit diesem Goldgräber. Man weiß halt nicht, wie knapp davor waren wir beim Buddeln. Also ja. Wann haben wir endlich den Code geknackt? Und ein Gefühl hat uns gesagt, ey, so langsam, es sind jetzt 3 Jahre wie eine Ausbildung, andere gehen 6 Jahre studieren oder sonst. Irgendwann muss es doch mal, wir auch unseren Code gefunden haben, Funken. Unser Rezept.
Ja.
Genau.
Richtig geil. Okay, und dann habt ihr mit Malte gemeinsam in den Calls bei AMZ-Hackers das ganze Ding profitabel gedreht oder was war dann?
Ja, also erst würde ich sagen, genau, wir sind schon in jeden Call natürlich rein, aber gerade so in den ersten Wochen, muss ich sagen, habe ich aus den Videokursen mehr gezogen. Einfach, ja, man kann noch mal tiefer reingehen, man ist für sich erstmal mit seinen Gedanken, die Calls sind überragend, das will ich nicht schmälern, da ist immer ganz viel dabei, aber gerade so mit so einer Geschichte im Gepäck, man brescht dann jetzt auch nicht vor und erhebt die Stimme oder fragt dann ständig alles. Das sollte man tun. Alle, die hier zuhören, ihr zahlt Geld dafür, wenn ihr dabei seid. Denn jeder freut sich zu helfen, jeder Coach freut sich ja, eure Fragen zu beantworten. Macht das unbedingt. So, das sind einfach alles korrekte Leute, die einander helfen wollen. Und ja, wir haben uns dann, sag ich mal, clever aufgeteilt. Also ich habe mich in das PPC- und SEO-Thema reingestürzt, Vermarktungskonzepte, Nischenanalysen. Und Philipp ist absoluter Seller Central Experte geworden im Sourcing. Der macht unsere ganze Außenwirkung, DCI, Lagerbestandsplanung. Und so haben wir uns dann da mit den Kursen und den Calls eigentlich ja schon früh jeder in seine Richtung spezialisiert. Und dann genau haben wir noch die Gespräche gesucht in den Calls, aber auch darüber hinaus nochmal mit Malte und auch mit Michael. Da auch an der Stelle einfach Dankeschön. Die haben sich die Zeit genommen, was für die vielleicht eine halbe Stunde war, hat für uns echt viel bedeutet, konnten wir draus ziehen, haben aber wirklich, also ich muss sagen, mindestens genauso viel auch in den Videos einfach gelernt. Da ist schon echt Wissen drin. Ihr erzählt da keinen Quatsch.
Wenn wir jetzt mal zu heute springen, wie viele Produkte habt ihr jetzt? Was geht bei euch jetzt gerade im Monat? Wo seid ihr umsatztechnisch? Und dann gehen wir gleich nochmal einen Schritt in die Zukunft.
Ja, gerne. Also wir hatten zwischenzeitlich schon mal 6, 7 Produkte, haben jetzt reduziert wieder auf 4. Machen aber mit den 4 mittlerweile mehr Deckungsbeiträge täglich als jemals zuvor. Umsatztechnisch sind wir aktuell im Bereich 40.000 bis 50.000 kontinuierlich. Hauptsaison ist für uns Q4, Q1, da ist es auch mal deutlich mehr. Haben jetzt Lifetime, das ist eine schöne Zahl, die 1 Million Umsatz geknackt. Also die haben wir schon mal, auch wenn die Hälfte davon sehr, sehr unprofitabel geil. War, das darf man ruhig dazu sagen. Aber ja, wir haben die eigene Marke maximal profitabel drehen können, auch wo eigentlich alle eher über Margenproblem oder Margenrückgang können wir jetzt nicht so bestätigen. Also wir laufen nach PPC-Kosten immer noch knapp über 20%. Das sind eigentlich Werte, die gab es so um 2017, wow. 2018. Wir haben uns da echt tief reingekniet. Also aus dem Druck heraus in alle Ecken. Ne? Wir haben nicht nur ein bisschen an einer Ecke optimiert. Wir sind maximal ins Sourcing rein. Wir haben nochmal über andere Hersteller, können wir woanders. Versand, AGL ist ein Thema, was ich unbedingt erwähnen möchte. Ich weiß, in Hackers ist irgendwie Ja, so ein negativer, ich würde fast sagen, Glaubenssatz AGL gegenüber. Wir haben 15, 20 Importe bisher damit gemacht. Im Schnitt immer 30 bis 40% günstiger als ein normaler Spediteur. Ja, die Anmeldung ist ein Krampf, da muss man sich mal eine Woche dahinter klemmen. Aber wenn man irgendwie einen Agenten in China hat, der da die chinesischen Dokumente hilft auszufüllen, so haben wir es gemacht, das war ein enormer Hebel. Also wir haben kontinuierlich über 20, 30% unsere EKs gesenkt. Fixkosten radikal runtergeschraubt. Wir waren es dann ja auch gewöhnt, mit ein paar hundert Euro im Monat zu leben. Die internen Prozesse viel schlanker, unnötige Software weg und vor allem die Conversion Rate von damaligen, also vor Hackers waren wir 6, 7%, jetzt bewegen wir uns so zwischen 13 und 15 und jeder, der Zahlen mag, so wie ich, weiß, was das bedeutet.
Ja. Richtig geil. Also wenn jetzt mal davon ausgehen, ihr macht 50k Umsatz im Monat, 20% Marge, dann sind wir so bei 10k Deckungsbeitrag. Dann habt ihr davon noch ein paar Fixkosten, aber das ist ja schon mal eine sehr geile Nummer, die ihr nutzen könnt für neue Produkte. Also den Cashflow könnt ihr nutzen, um zum einen, ich weiß nicht, bei KfW, ihr habt noch 2 Jahre tilgungsfrei wahrscheinlich, ne? Das heißt,
Ein
ihr müsst
Jahr
noch nicht tilgen, oder?
war
Ein
es.
Jahr, okay, das heißt, ihr tilgt schon.
Genau, wir sind am Tilgen. Ja, dazu muss man sagen, das ist ein sehr wichtiges Standbein und auch eine Empfehlung an alle Zuhörer. Wir hatten ein gewisses Umfeld schon, zu dem wir überwiegend aufgeschaut haben oder auch durch die Hackers kennengelernt haben. Und dadurch, dass wir uns so akribisch dann in diese ganzen wichtigen Themen reingekniet haben, haben wir auch schnell eigene Kunden aufgebaut. Also um uns rum, die Leute haben dann gemerkt, wow, Alter, die wissen auf einmal, was sie machen, wie sieht denn deren Listing aus, wie ist das Ranking? Wir haben eins unserer Top-Produkte 1,5 Jahre unprofitabel verkauft und demnach waren da auch die Rankings nicht stark und jetzt sind alle 3 von 4 Produkten sind Bestseller in der Nische. Also das
Krass.
durchweg Amazon's Choice Button, also die rennen und rennen und rennen. Wir haben immer noch manchmal das Stockproblem, obwohl das ja eigentlich nicht mehr sein dürfte. Und haben dann ja eigene Kunden aufgebaut. Also ich sag mal, in der Zwischenzeit von August Hackers Beitritt, so bis Januar, Februar hatten wir dann auch 4, 5 Kunden um uns rum aufgebaut, für die wir ja alles rund um Amazon, überwiegend PPC, aber auch diese ganze Listing-Dschungel, man kennt es, wird immer verrückter, was da alles für Bugs gibt. Und da haben wir natürlich uns auch ein zweites Standbein aufgebaut, muss man einfach sagen. Also zusätzlich kam dann noch im Januar letzten Jahres die Zusammenarbeit mit Malte dazu, wo ich natürlich ja vom Hintergrund auch einfach das Wissen noch vertiefen wollte und ich hatte auch Bock auf den Austausch, muss ich sagen. Das war dann schon gar nicht mehr so monetär getrieben. Also wir standen dann schon wieder auf gesünderen Beinen, gingen in die richtige Richtung und auch die eigenen Kunden sind natürlich ja der schönste Cashflow-Boost, muss man schon sagen. Also alles Geld, was wir durch Kundenberatung verdienen und da können wir uns glücklich und dankbar schätzen, dass wir da mittlerweile noch mehr und überwiegend echt große Kunden haben. Also die sind alle im Millionenumsatzbereich und vertrauen auf unsere Expertise. Wir haben durchweg überragende Ergebnisse geliefert. Es gab noch keinen Kunde, der die Zusammenarbeit beenden wollte. Und ja, haben dann natürlich damit uns ein zweites Standbein, aber auch viel Luft zum Atmen verschafft, muss man schon sagen.
Hammer. Sehr, sehr geil. Wie seht ihr jetzt das nächste Jahr? Also was ist quasi 2024 euer Ziel und was vielleicht sogar 2025?
Genau, also ich habe es ja gerade gemalt. Wir haben natürlich unsere eigene Brand, aber auch ein paar Kunden. Da muss ich auch sagen, das ist auch ein Herzensprojekt. Das macht einfach Spaß. Also unsere eigene Marke ist natürlich unser Baby, wie man so gern sagt. Und da werden wir auch nach wie vor viel Zeit reinstecken, aber auch mit anderen Sellern zusammenzuarbeiten. Das füllt das Herz, muss ich sagen. Es macht richtig Spaß da. Ergebnisse zu erzielen und auch das auf neue Level zu heben, weil wir selbst wissen, ja, selbst wenn es gut läuft, man kommt manchmal in so einen Trott und die Perspektive von außen, emotionsfrei, die jemand anders draufbringt, wie damals in Malte oder in Michael bei uns, das hilft vielen weiter. Also wir haben bisher bei jedem Kunde deutlich den Umsatz anheben können, deutlich die Profitabilität anheben können. Und das, ja, wir werden keine große Agentur, das kann ich gleich dazu sagen. Wir hätten jetzt oder haben noch Platz für vielleicht 2 bis 3 weitere Kunden. Ja, wenn sich da ein Zuhörer angesprochen fühlt, an der Stelle bin ich mal so frei. Schreibt mir gerne,
Klar.
wenn das in Ordnung ist. Also auf
Wo kann man
Instagram,
dir denn schreiben?
genau,
Genau, das soll man.
Instagram yannick.myb oder auf LinkedIn Yannick Hoffmann. Nicht wundern, ich bin auf LinkedIn echt nicht aktiv. Da kann man mir einfach schreiben, ich poste da nichts. Wir werden keine große Agentur.
Yannick mit Y übrigens. Ich habe dich gerade gesucht. Yannick.myb, richtig?
Genau, richtig. Y-A-N-N-I-K. Es gibt einige Schreibweisen, das ist richtig.
Ja.
Also wir werden noch so 2 bis 3 Seller annehmen. Aber auch davon ab, wenn jemand gerade struggelt, sagt, ey, ich mach Ähnliches durch, schreibt mir. Auch wenn es hier nicht um eine Zusammenarbeit oder so geht, ich will das zurückgeben, genauso wie mir geholfen wurde. Und genau, das werden wir noch ein Stück weiter ausbauen. Macht einfach einen Riesenspaß. Wir sind da teilweise auch an großen Unternehmen mittlerweile umsatzbeteiligt, haben da ein gutes zweites Standbein und wir lieben es einfach, aus Synergien zu schaffen. Also wir kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, haben mittlerweile die Ehre, mit Johannes Klisch regelmäßig an einem Tisch zu sitzen. Er ist für uns Berater und Mentor, setzen uns regelmäßig zusammen, sprechen über unsere eigene Brand, über unsere eigenen Ziele und die Zusammenarbeit auch mit Malte und das, was wir bei den Hackers lernen, was wir wiederum aus der, ich sag mal, aus der breiten Sicht durch die ganzen Kunden, die wir betreuen, sehen, das schafft eine Synergie und es macht einfach Spaß. Also wir lernen von der einen Partei, können es an die Kunden weitergeben, wir lernen von Johannes. Ich lerne was Neues, kann damit auch Maltes Agentur Wert schaffen und so wollen wir diesen Circle immer halten. Also wir haben auch schon Kunden abgelehnt, wo wir einfach sagen, das passt vielleicht menschlich nicht. Das ist uns schon wichtig. Das kommt aus dem Herzen heraus und es ist jetzt nicht mehr jeder Schritt ist Geld getrieben. Das kann man schon dazu sagen. Einfach weil es nicht mehr sein muss, auch weil wir schon gut dastehen mittlerweile.
Okay, und umsatztechnisch auf Amazon, also wenn ihr jetzt sagt, ihr steht bei 50.000 Off-Season, 100.000 Season, wo steht ihr Ende des Jahres 2024?
Ja, da willst du mir natürlich was entlocken und das lasse ich dir auch. Wir werden weiter schnell wachsen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Umsatzzielen. Die sollte man natürlich immer sich stecken. Man braucht ambitionierte Ziele. Vorher kommt aber die Profitabilität. Auch an jeden Zuhörer. Kennt eure Zahlen genau, kennt die Margen, kalkuliert ordentlich. Wir werden wahrscheinlich jetzt eine zweite Marke noch gründen, einfach um mal noch in eine neue Nische reinzugehen. Das steht so gerade am Plan. Trotzdem will ich deine Frage vernünftig beantworten. Also wir sind jetzt Off-Season genauso im Bereich 40.000, 50.000. Schauen wir mal, dass wir Ende des Jahres konstant 6-stellige Umsätze fahren. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, dann spätestens 2-3 Monate später. Also es geht schnell, wir wachsen schnell, wir haben geile Ergebnisse. Und ja, wie ich es gerade beschrieben habe, durch den Hebel der eigenen Kunden können wir natürlich auch jetzt schnell wachsen, schnell Kapital aufbringen. Selbst die Bank hat schon gesagt, hey, willst du nicht langsam den nächsten Kredit haben? Ich sag, nee, geil. Brauche ich gerade gar nicht unbedingt.
Da habe ich gerade nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Ganz geil. Genau.
Genau. Okay, krass. Ja, ich sage immer den Podcast-Gästen, was ist, wenn du in einem Jahr wieder hier zu Gast bist? Das heißt, ich habe dich gerade gefragt, was steht Ende 2024 an? Du hast gesagt, 6-stellig, im Worst Case 2-3 Monate später. Das heißt, das wäre der März. Das heißt, heute in einem Jahr macht ihr konstant 6-stellig in der Off-Season. Okay. Wenn wir dann bei dem gleichen Verhältnis bleiben würden, das Doppelte ungefähr in der Season, sagen wir mal fast 200.000 nächstes Jahr in der Saison. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Das würde ich euch sehr, sehr gönnen.
Danke.
Und hoffentlich ohne weiteren Fremdkapital. Wobei das ja auch eigentlich gang und gäbe ist im E-Commerce. Also es ist jetzt nicht abwegiges.
Das ist nichts Verkehrtes. Wir arbeiten immer noch mit Flexkrediten. Das ist einfach super schlank, die zu ziehen, wann man es braucht und zurückzuzahlen. Auch wenn man es wirklich ernst meint, macht das mit KfW. Also nur weil das bei uns jetzt zwischenzeitlich zum Problem wurde, wenn man sich in seiner Sache sicher ist. Und das sind wir jetzt mittlerweile. Also ich hätte jetzt keine Angst, nochmal einen hohen Kredit aufzunehmen, um nächste Wachstumsschritte zu gehen. Ein weiterer Mitarbeiter kommt hinzu. Meine Freundin arbeitet schon mit dem Unternehmen. Also wir wachsen auch, was das Team angeht. Werden, wie gesagt, also maximal mit 10 weiteren Sellern zusammenarbeiten. Das ist so eine Grenze, die wir uns gesetzt haben. Sind jetzt aktuell so bei 7, um da auch einfach die Qualität und die Ergebnisse hochzuhalten. Also deswegen werden wir nicht ohne Ende da Kunden annehmen und wollen auch den Fokus immer gewährleisten. Also das ist uns ganz wichtig, dazu betonen. Und
geil. Was möchtest du jetzt Sellern, die vielleicht in deiner Situation in 2020 stecken, also die in der Situation, in der du 2020 warst, in der die jetzt stecken, also sagen, hey, ich will anfangen, ich will Seller werden, was würdest du mit denen mit auf den Weg geben?
Eine schöne Frage. Danke, habe ich mir auch Gedanken natürlich vorher zugemacht. Vor allem möchte ich die Stimme erheben für die, bei denen es gerade mal nicht läuft. Also es ist okay, schlechte Phasen zu haben, ob jetzt im Unternehmen oder auch im Leben. Also ganz wichtig ist, es bleibt am Ball, macht weiter. Ich weiß noch, Ivan damals, falls du dich erinnerst, falls du es hörst, Snox Coffee Treff, habe ich ihn, weil ich dachte, boah, der kennt das, bin ich hingescheißert, hey Ivan, kannst du mir einen Tipp geben? weitermachen, hat er gesagt. Und ich dachte, komm, ein, zwei Sätze mehr hätten es jetzt auch sein können, aber zurück betrachtet, er hat auch recht gehabt. Also gerade dann, ihr habt einen breiteren Blick auf Seller-Geschichten, aber ich denke, gerade die, wo es dann schlecht läuft, die dann trotzdem am Ball bleiben, sind oft die dann hinten raus wirklich auch was Gutes und Nachhaltiges aufbauen. Also ehrlich zu sich sein, reflektieren, immer wieder in der Frage, wo liegt es jetzt an mir? Weil man ist immer schnell da drin, der Markt oder der Konkurrent oder der kann andere Preise oder dies oder jenes. Ja, okay, dann hast du die Nische schlecht recherchiert. Also sei ehrlich zu dir, frag dich immer wieder, wo kann ich besser werden oder muss ich auch besser werden? Wo habe ich Knackpunkte? Auch wenn man verkackt haben soll, das hätte bei uns jetzt auch wirklich in einer miesen Situation mit einer Insolvenz enden können. Hat man trotzdem Mut bewiesen und viel gelernt. Und wie viele Unternehmer, ich denke, ihr kennt es selbst oder von euren ganzen Teilnehmern bei den Hackers, versemmeln ihr erstes Projekt. Also das ist jetzt auch keine Seltenheit, muss man ja auch sagen.
Ja, absolut. Absolut. Mhm. Das Schönste ist immer, wenn das erste Produkt halt klappt, weil dann hast du die Motivation und die gute Confidence, noch mehr reinzustarten. Ja. Und deswegen scheitern bei vielen auch die zweiten und dritten Produkte eher, anstatt das erste.
Das wollte ich gerade sagen.
Aus dem ersten zu viel Confidence gain.
Genau, das ist auch so ein Gedanke, der mich immer mal wieder umtrieben hat. Wie wäre es denn gelaufen, wenn das jetzt noch eine längere Zeit gut gegangen wäre? Weil wir hätten ja die Sachen dann bei den Hackers nicht gelernt, so gesehen. Also, was ist jetzt besser? Der Raketenstart, das erste Produkt, was sofort ein Bestseller ist und man denkt, man hat die Weisheit mit Löffeln gegessen und weiß jetzt, wie der Markt funktioniert und sitzt auf einem Ross. Das will ich jetzt nicht jedem unterstellen, der einen guten Start hinlegt, aber ich sehe es öfters, auch bei Kunden, die erstmal 3-4 Jahre gut gestartet sind, dann an den Punkt kommen, wo es an einer anderen Stelle klemmt und man dann irgendwie vor ähnlichen Problemen steht, nur dass eben etwas Geld auf der Bank ist.
Ja, safe. Ja, krass. Cool. Genau. Ich würde sagen, sehr, 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 sehr geile Story, Yannick. Also von Niederschlag bis hin zum Erfolg. Also ich glaube, ihr klettert die Erfolgsleiter weiter hoch, habt ambitionierte Ziele, macht nebenbei noch was für andere Seller, um euren Cashflow aufzubessern und anderen etwas zurückzugeben. Also feiere ich sehr.
Ja.
Finde ich eine mega coole Story.
Einen Gedanke hätte ich noch, Philipp, wenn ich darf.
Sehr gerne.
Eine Idee, die ich euch mitgebracht habe, was ist mit einer Jobbörse bei den Hackers? Also ich glaube, es ist öfters wieder, dass ein großer Seller, weil auch wir haben damals davon profitiert, für Goldies einen Freelancer-Stelle oder ähnliches haben. Ich glaube, dass man euch einfach schreibt, ey, man sucht eine Stelle. Das wäre mir noch wichtig zu erwähnen. Eine AGL-Anleitung vermisse ich so ein bisschen, weil ich weiß, es ist negativ behaftet etwas. Also vielleicht liegt das daran, vielleicht kann man eine bessere Anleitung machen. Und was mir noch persönlich am Herzen liegt, bevor wir zum Ende kommen, ich möchte mich auch noch bedanken, vor allem beim Philipp, der seit langer Zeit mit mir bis zur Grenzerfahrung diesen Weg geht. Wir haben krasse Sachen durchlebt. Philipp, wenn du das hörst, du bist mehr als ein Freund für mich. Meinen Eltern möchte ich danken, die wirklich immer mir den Rücken gestärkt haben bei meiner ersten Sendung mit mir unten die Etiketten draufgeklebt haben, weil ich nicht wusste, dass die Chinesen das auch für mich machen können. Meine Freundin, die ich jetzt seit 4 Jahren an der Seite habe, die all diese Sachen miterlebt hat, hautnah. Ich war da bestimmt auch nicht immer einfach. Und auch mir selbst für den Mut, immer wieder auf mein Herz zu hören. Und euch, Hackers, für die tolle Arbeit, dass ihr Anfängern helft und da nicht immer nur geldgetrieben entscheidet oder das Maximum rausquetschen wollt. Ihr baut da echt was Tolles auf. Und auch den Kunden, die uns vertrauen. Also das war mir wichtig, da nochmal zum Ende eine kleine Dankesrede zu schwingen. An alle, die zuhören, glaubt an euch. Das ist machbar. Wir sind alles nur Menschen. Jeder hat mal schwere Zeiten und das geht. Glaubt an euch und hört auf die richtigen Leute und nehmt euch selbst dann nicht zu ernst. Und es geht hier um Gefühle. Jagt nicht irgendwie ein Endziel, ein Auto, eine Million oder sonstiges. Geht darum, sich selbst zu verwirklichen, über sich hinauszuwachsen, seinen Mitmenschen was zurückgeben zu können, nicht die Umsätze oder die materiellen Ziele jagen und sich denken, weil das ist ein Irrglaube, wenn ich erst das oder das erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Man muss Bock darauf haben, zu dem zu werden, der große Dinge bewegen kann und auch in der Lage ist, die zu führen. Man muss Bock darauf haben, nach vorne zu scheitern. Und wenn jetzt, sag mal, morgen Johannes mir sagen würde, hey, hier ist Nox, bitteschön. Das würde kein halbes Jahr dauern, die Sache wäre am Arsch. Also man muss jahrelang bereit sein, wieder zu lernen, wieder nach vorne zu scheitern, sich wieder zu hinterfragen, um zu der Person zu werden, die in der Lage ist, das Ganze überhaupt zu führen. Also es gibt keine Abkürzung. Schaut die Videos. Wirklich, wenn ich in der Facebook-Gruppe lese oder auch in den Calls damals, ich glaube 60-70% schauen die Videos gar nicht. Da steckt so viel Wert drin. Ihr müsst so werden, dass ihr denkt wie die Coaches. Ihr müsst so auf die Nische blicken wie ein Coach. Und bis dahin Disziplin, ehrlich zu sich sein. Und dann wird das schon.
Hammer. Richtig geile Zusammenfassung. Du hattest gerade Jobbörse angesprochen. Das klang danach, als sucht ihr einen Mitarbeiter. Du kannst gerne die Chance nochmal nutzen, wenn ihr jemanden sucht. Vielleicht ist ja bei den Zuhörern jemand dabei.
Genau, wenn sich jemand angesprochen fühlt. Also es klemmt jetzt nirgends, aber wir wachsen schnell und oft entsteht aus einer Kleinigkeit dann doch was Großes. Also es kann in 3, 4 Wochen oder 3 Monaten auch schon wieder anders aussehen. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, fängt gerade an, sagt, hey, das ist ein cooler Typ, hast coole Ansichten, schreib mir gerne. Bestimmt entsteht daraus was. Und aber auch darüber hinaus, wenn ihr gerade anfangt und ihr wollt da all in gehen, schreibt den Hackers, ob sie einen Beitrag in eine Platin, in eine Diamantgruppe stellen können, ob da gerade jemand sucht.
Ja.
Das ist immer völlig fein, da wird einander geholfen und es gibt, ich habe eben gesagt, wir stehen da drauf, Synergien zu erzeugen. Es gibt doch nichts Besseres, als mit seinem eigenen Business anzufangen und parallel einen erfolgreichen Seller zu helfen, zu unterstützen und vor allem dabei ganz viel zu lernen.
Sehr geil. Cool. Ich würde sagen, alle, die Bock haben, entweder für euch zu arbeiten, oder generell in Kontakt mit dir kommen möchten, yannick.myb, Yannick mit Y geschrieben, auf Instagram oder auf LinkedIn und würde sagen, wir schnacken vielleicht in einem Jahr nochmal oder sehen dich vielleicht nochmal auf der Bühne bei Magnesiaking Live, wenn du dir den nächsten Awards sneakst. Danke für deine Zeit, deine geilen Inhalte und viele Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, danke.